noch vor der Corona-Krise. Viele von uns haben es verdrängt. Ich musste mich damit jetzt gerade mal wieder auseinandersetzen, weil ich für das Finanzamt einen Tätigkeitsbericht abliefern musste, was wir so als Gemeinde machen, ob wir noch gemeinnützig unterwegs sind. Und da ist mir so diese 1,5 Jahre Corona-Krise so richtig nochmal auf den Schoß gefallen und ich habe mir gedacht, wie cool, dass Gott uns da durchgetragen hat, dass wir das geschafft haben. Es war ein wahnsinniger Aufwand, auch das online alles darzustellen und hey, und wir sind heute hier und wir sind doppelt so groß, wir sind 2 Gemeinden quasi, eine, die man sieht und nochmal so viele Leute online, die uns heute zugeschaltet sind. Gott hat uns durch diese Krise unheimlich gestärkt, gesegnet, ganz viel Kompetenz aufgebaut, ganz viel Fähigkeiten, die wir vorher nicht hatten. Alleine diese Kameraführung, Kameraschnitt und alles das, was damit verbunden ist, Online-Stream, Livestream, wer hätte das gedacht, dass wir das vor 10 Jahren... Ja gut, ich habe es immer schon gesehen und deswegen auch dieses Bumper-Video. Ich habe mich gerade gefragt, ihr genießt es, warum gibt es dieses Bumper-Video? Es gibt es, weil wir irgendwann mehrere Gottesdienste haben werden, wo ein Lobpreisteam vor Ort live den Lobpreis spielt und dann brauchen wir dieses Bumper-Video für den Übergang. Weil das kannst du nicht so genau timen auf die Minute. Da brauchst du dieses Bumper-Video und dann geht's zur Predigt für alle Gemeinden. Das kommt noch. Das ist noch in Bewegung, aber heute sind wir hier und heute sind wir schon 2 und mal sehen, was noch alles passiert. Jedenfalls vor dieser Corona-Krise habe ich eine Idee gehabt. Ich wollte einen Männertag machen zum Thema alternative Antriebe. Das war also zu der Zeit, wo es gerade so ein bisschen so, man sich nicht genau wusste, was ist elektrischer Antrieb, was ist hybrider Antrieb im Auto und so. Und da habe ich mir gedacht, alternative Antriebe, ich wollte über Antriebe reden, was treibt uns an, warum lassen wir uns treiben, warum gibt es da einen Treiber? Gut, es ist gescheitert, nicht an der guten Idee und nicht an der schönen Grafik, die ich entwickelt habe, sondern an den Autohäusern. Ich hatte nämlich gedacht, ich könnte so einen Autoverkäufer dazu bringen, uns sein Showroom zu öffnen, uns mal in den Motorraum gucken zu lassen, uns ein bisschen zu erklären vielleicht. Also aus meiner Sicht eine geile, coole Verkaufsidee, aber alle Autohäuser haben gesagt, so, also daran ist es gescheitert. Aber die Frage ist trotzdem eine aktuelle Frage. Was treibt dich an? Was treibt dich an? Was treibt dich durch das Leben? Und wer beurteilt dich? Wer sagt dir, dass du gut bist, dass du genug bist, dass es reicht? Meine Tochter, die jetzt gerade ihren Abschluss gemacht hat als Musiklehrerin, die eine Weiterbildung gemacht hat, die hat gesagt, es hat ihr so gut getan, dass ihre Rektorin gesagt hat, Frau Clausen, vielleicht sind Sie auch einfach nur gut. Ja, musste sie von ihr hören. Treib dich Liebe an, treib dich Akzeptanz an, treib dich Anerkennung an von anderen Menschen, treib dich an, dass du irgendwo zugehörig sein möchtest, im Sportverein, bei der Feuerwehr, im Schützenverein, wo auch immer du bist. Treib dich Leistung und Erfolg an. Manche von uns sind vielleicht auch durch Macht angetrieben, dass sie sagen, ich möchte irgendwo in irgendeinem Verein eine Position haben. Ich möchte mindestens stellvertretender Vorstand sein, wenn nicht Vorstand, ich möchte gestalten, ich möchte Kontrolle ausüben, Einfluss, Autorität haben. Was treibt dich an? Vielleicht auch Neugierde. Möchtest wissen. Manche Forscher, die sind unterwegs in unberührten Gegenden und sind neugierig darauf, neue Sachen zu entdecken. Oder treibt dich die Vermeidung von Angst an oder Stress oder Konflikt? Was treibt dich an? Wenn wir über das Kreuz sprechen und sagen, Kreuz ist gleich Liebe und die Liebe hat einen Namen, nämlich Jesus, wie wir es gerade in diesem Lied gehört haben, dann sind wir, die wir Jesus nachfolgen wollen, eingeladen zu einem alternativen Lebensweg. Wir haben das schon die letzten Sonntage gehört, es ist alternativ, es ist aber keinesfalls intuitiv. Das heißt also, dass fällt dir eigentlich so, wenn du ein Mensch bist, nicht so ohne weiteres ein? Denn alle um uns herum leben nicht so. Und ein guter Freund, der auf die letzte Predigt reflektiert hat, hat gesagt, du lebst ja auch nicht so, du bist doch auch einer von denen. Und ouch, genau, deswegen ist diese Predigt für mich auch heute so schwer zu predigen, weil ich mich da schon ein bisschen aus dem Fenster lehne und uns vielleicht alle mitnehme hin zu einer Sehnsucht, zu einem Leben, das vielleicht wahnsinnig spannend sein könnte, aber alternativ ist zu dem, was wir bisher hören und um uns herum haben. Denn das Kreuz ist keine Dekoration, ist nicht nur das Symbol unseres Glaubens. Es ist nicht einfach nur, dass du sagst, okay, gut, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich habe Kommunion und Firmung erlebt und jetzt bin ich ein Christ und habe das auch irgendwo als Religionszugehörigkeit in meiner Steuererklärung drin. Aber es bewirkt in meinem Leben sonst gar nichts, überhaupt gar nichts. Dazu hat dich Jesus nicht eingeladen. Jesus hat dich nicht eingeladen, dass du Mitglied wirst in irgendeiner Religionsgemeinschaft, sondern Jesus hat dich eingeladen, ihm nachzufolgen zu einem alternativen Lebensstil. Und das ist alternativ. Und das ist so wenig intuitiv, dass du auch heute nach dieser Predigt sagst, wer kann das leben? Wer kann das leben? Wer ist so mutig, sich darauf einzulassen? Viele von uns haben Jesus reduziert auf Erlösung. Oh, er hat mich erlöst am Kreuz. Er hat mich erlöst. Und dann haben wir das Kreuz als Glücksbringer oder als Schmuckstück reduziert. Von einem Mann gehört, der nachts nicht schlafen kann, wenn er nicht vorher noch das Kreuz, das in seinem Schlafzimmer hängt, berührt hat. Gut, was auch immer ihm das bedeutet, aber das ist nicht das, wozu uns Jesus berufen hat. Jesus hat uns nicht dazu berufen, dem nachzujagen, was von dem Salomo sagt, dieser König Salomo, dieser berühmte Mann in den Predigern, der gesagt hat, alles, was mich angetrieben hat, alles, was ich, stell dir mal vor, dieser Mann, dieser König, schreibt in der hebräischen Bibel, schreibt er, ich konnte mir alles leisten, alles, was ich angeschaut habe und was ich haben wollte, habe ich mir gegönnt. Alles. Stell dir das mal vor. Versuch das mal einzusingen. Versuch dir mal jetzt vorzustellen, vielleicht in deiner Welt, wo du vielleicht sogar Lotto spielst. Stell dir vor, du knackst den Jackpot und kriegst eine zweistellige Millionensumme in Euro auf dein Konto überwiesen. Das heißt also, nicht nur, du weißt gar nicht, wie du dieses Geld noch ausgeben sollst. So viel hast du plötzlich. Du kannst dir alles ermöglichen. Und dann sagt dieser Salomo, alles jagen nach dem Wind. Das sagt jemand, der dort war, der eigentlich deine Träume schon erlebt hat. Und er hat für sich gesagt, es ist ein Albtraum. Es ist so sinnlos. Es ist gerade so sinnlos wie ein Segler, der versucht, dem Wind nachzufahren. Da musst du auch laut loslachen und sagen, spinnst du, warum richtest du nicht deine Segel nach dem Wind? Du kannst den Wind nicht jagen. Der Wind jagt, wenn überhaupt, dich. Der Wind treibt überhaupt, wenn überhaupt, dich an. Und so funktioniert das auch. Andersrum nicht. Ich möchte nicht sagen, dass Ehrgeiz und Zielstrebigkeit falsch ist. Es sind von Gott gegebene Gaben. Es ist etwas, was wichtig ist. Es ist gerade so. Die Bibel spricht viel darüber, dass der Faule sich im Bett rumdreht und sagt, es könnte schlimm kommen, ich bleibe lieber liegen, bevor ich irgendwie aufstehe und irgendwas Schlimmes passiert, bleibe ich lieber liegen und drehe mich nochmal im Bett. Das könnte ja ein Löwe sein oder was auch immer, könnte ja ein Autounfall, also viele Gründe. Warum sagt die Bibel, nein, auf keinen Fall. Aber diese Gaben, die Gott uns gibt, wie alles, was Gott uns gibt, und wir sollen das ja auch alles haben. Das ist ja das Spannende, dass Gott sagt, wenn du mir nachfolgst, wenn du mich an die erste Stelle setzt, wenn du nach meinem Reich zuerst trachtest, dann kannst du es gar nicht verhindern, dass alles andere dir auch zufällt. Nur Das Problem beginnt damit, dass das unser Meister wird. Das, was uns antreibt, wird unser Antreiber. Wird der, der die Knute schwingt. Wird der, der dich knechtet. Das Kreuz dagegen ist eine Einladung für die Anerkennung eines Einzelnen zu leben. Nicht für die Anerkennung von vielen. Vielleicht versuchst du, für die Anerkennung von anderen Leuten zu leben. Und ich darf dir sagen, diese Leute, von denen du denkst, du brauchst die Anerkennung, die sind so beschäftigt mit ihrem Leben und mit ihrer kleinen Welt, dass du ihnen eigentlich egal bist. Es kann höchstens sein, wenn du mit einem knallroten Ferrari irgendwo auftauchst, dass dann das irgendwie jemanden aufregt und der sagt, der hat wohl im Lotto gewonnen oder so. Wie kann der sich das leisten? Oder er sagt, was für eine heutzutage ja, CO2-Ausstoß, Wahnsinn. Das Kreuz ist eine Einladung, für die Anerkennung eines Einzelnen zu leben. Nicht für die Anerkennung von vielen. Es ist im Grunde der umgekehrte Weg. Und das habe ich eben schon gesagt, das sage ich jetzt nochmal, es ist letztlich eine tägliche Entscheidung. Das ist nicht etwas, was du ein für alle Mal gebongt hast, was du ein für alle Mal schon kannst, sondern es ist jedes Mal eine grundsätzliche, jedes Mal eine Entscheidung. Jedes Mal musst du dich entscheiden, will ich so leben, wie Jesus gelebt hat? Will ich so leben, wie Jesus gesagt hat, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach? Oder will ich so leben, wie alle leben? Mir fällt das schwer, weil natürlich falle ich immer wieder in diese normalen, diesseitigen, menschlichen Verhaltensweisen rein. Der Paulus, der Apostel Paulus, das war so einer, der eigentlich so das Vorbild ist von einem ehrgeizigen, zielstrebigen, wahnsinnig intelligenten, reichen, geistreichen, also das war so letztlich so derjenige, wo du sagst, Professor, Professor, Professor. Und der war auch so, der war unterwegs, den hat vor allen Dingen auch die Religion angetrieben. Es gibt Leute, die werden religiös angetrieben. Und dieser religiöse Antrieb hat dazu geführt, dass der Paulus zunächst einmal diesen Jesus und mit Jesus die Gemeinde verfolgt hat. Du kannst, wenn du möchtest, in der Apostelgeschichte, das ist das Buch, das gleich nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann kommt die Apostelgeschichte. Das ist die Geschichte, wo da berichtet wird, wie der Paulus abgehaust hat und wie er eine Wendung vollzogen hat und wie er plötzlich gesagt hat, nee, so wie ich bisher gelebt habe, so kann ich nicht mehr leben. Aber der hat das messerscharf auf den Punkt gebracht und ich habe das jetzt mal versucht, mit meinen Worten wiederzugeben, mit Unterstützung von Jordan Peterson in seiner The Message Bible, versuche ich mal mit meinen Worten das wiederzugeben, was Paulus da im ersten Korintherbrief schreibt. Er sagt, denn die Botschaft vom Kreuz ist Torheit. Überleg dir das mal, das ist der Apostel der Völker, das ist derjenige, der letztlich auf dessen Initiative wir heute hier auch mitsitzen. Und der sagt, das ist total verrückt, das ist total verkehrt, das ist der Wahnsinn, das ist dumm, maximal dumm. Dumm für wen? Für die, die sich auf dem Weg ins Verderben befinden. Dieser Satz ist brutal. Denn du könntest es auch umdrehen und könntest sagen, wenn du die Botschaft vom Kreuz dumm findest, nach Paulus Worten, auf welchem Weg bist du? Wenn du die Botschaft vom Kreuz dumm findest, auf welchem Weg bist du? Die Botschaft vom Kreuz ist für diejenigen, die wissen und glauben, dass das Leben alles ist, was sie haben, die sich daran klammern, für die ist das total dumm. Verrückt, Wahnsinn. Loser, da will ich nicht dazugehören. Jesus, du bist auch ein Loser. Die ganzen, die Apostel, die Jünger, die mit Jesus gegangen sind, haben das schon auch gespürt. Die haben gesagt, Jesus, nein, so gewinnen wir gar nichts. So wird das nichts. Die sich an den schwindenden Ruf klammern, an ihren Ruf, an ihren Status. Ich bekomme manchmal so Briefe von Menschen, die es gut meinen, die mir zum Geburtstag gratulieren und sagen, Hauptsache Gesundheit. Wie viele von uns wissen, dass Gesundheit kostbar ist und dass wir um unsere Gesundheit ringen sollten. Aber ist Gesundheit wirklich genau das, worum es geht? Ist es alles? Oder Jugend und Schönheit? Irmgard und ich feiern heute unseren 40. Hochzeitstag. Ja, ich freue mich auch. Aber auch das bringt das in Perspektive, wenn du sagst, Jugend und Schönheit. Ja, früher waren wir jung und dumm, jetzt bin ich nur noch dumm. Angst vor dem Verlust, Angst vor zurückzubleiben, Angst vor Verblassen, Angst vor Irrelevanz. Angst vor der Bedeutungslosigkeit, Angst, dass man nicht mehr vorkommt. Doch für uns, die wir auf dem Weg in die Erlösung sind, sagt Paulus. Im Übrigen ist es David Stern, dessen Übersetzung ich gerade hier benutze. Gleich kommt die Übersetzung mit Worten von Patterson und meinen Worten. Doch für uns, die wir uns auf dem Weg in die Erlösung befinden, die wir auf dem Weg in die Erlösung sind, liegt die Macht Gottes darin. Liegt, wenn da Macht Gottes steht, dann ist das Dynamik, dann ist da Dynamit drin, dann ist da Sprengkraft drin, dann ist da, Paulus sagt das an anderer Stelle, Auferstehungskraft drin. Und das feiern wir ja heute. Das feiern wir ja. Das Kreuz ist ja nicht das letzte Wort, sondern 3 Tage später ist Jesus, wie er gesagt hat, von den Toten auferstanden und hat den Tod überwunden. Aber wie kann das sein? Wie kann das Kreuz für uns, die wir auf dem Weg der Erlösung uns befinden, die Macht Gottes sein? Wie kann das sein? Nun, diejenigen, die schon mal gekreuzigt waren, keiner von uns, aber du kannst es dir vorstellen, wenn du da am Kreuz bist, gibt es nichts mehr, was dich antreibt. Wenn du tot bist, gibt es nichts mehr, was dich antreibt. Kannst du nichts mehr machen. Und Gott sagt, hör mal zu, wenn du mit mir unterwegs bist, möchte ich, dass du nichts mehr machst und mich machen lässt. Auch religiös nichts machst. Deswegen sagt auch Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist im Grunde auch eine Form des Antriebs. Das ist der Antrieb, der den Teig zum Gehen bringt. Aber es ist ein religiöser Antrieb, der führt auch nirgendwo hin. Der führt auch wieder nur in Widerstände, in Spannungen, in dass man sich selbst gerecht fühlt oder so, aber man führt nirgendwo hin zum Leben, führt nicht zum Leben. Es ist eine Einladung, aufzuhören, dem nachzujagen, was man nicht fangen kann. Das ist das im Grunde, was dieses Kreuz bedeutet. Es ist eine Einladung, aufzuhören, dem nachzujagen, was man nicht fangen kann. Und dann wird unser Antrieb verwandelt. Bekommen einen anderen Antrieb. Eine Einladung, aufzuhören, sich an das zu klammern, was man nicht halten kann. Und nur so haben wir Anteil am Reich Gottes. Nur so erfahren wir seine Kraft. Sonst bist du quasi eigentlich nur jemand, der einmal eine Entscheidung getroffen hat und jetzt sich so versucht, durch das Leben zu wurschteln. Das hat Jesus so nicht vorgesehen. Das hat Jesus nicht gedacht, dass du das tun solltest. Aber diese Auferstehungskraft ist eine kulturwidrige Kraft. Sie ist alternativ, nicht intuitiv. Und dann sagt Paulus, und das sind jetzt Worte von mir und Jordan Peterson aus der Message-Bibel, irgendein Skeptiker wird sich dann fragen, vielleicht bist du einer von diesen Skeptikern heute, vielleicht wurdest du eingeladen und denkst dir, krass, was der da vorne erzählt. Ja, ich bin dieser Skeptiker hier, ich melde mich freiwillig. Zeig mir, wie die Auferstehung funktioniert. Vielleicht hast du dich das schon mal gefragt. Zeig mir doch mal, wie die Auferstehung funktioniert. Gib mir ein Beispiel. Zeichne mir ein Bild. Wie sieht dieser Auferstehungskörper denn aus? Da sind ja Fragen berührt von zum Beispiel, wenn du jetzt so weit denken möchtest, vielleicht denkst du heute gar nicht so weit, aber vielleicht schon, wie möchte ich denn bestattet werden? Das ist ja eine Frage, die damit auch berührt ist. Wie sieht dann der Auferstehungskörper aus? Darf ich mich überhaupt verbrennen lassen oder soll ich mich lieber erdbestatten lassen? Wie sieht der Auferstehungskörper aus? Und dann sagt Paulus an die Korinther im 15. Kapitel, im Vers 35 bis 38, wenn du dir diese Frage genau ansiehst, wird dir klar, wie absurd sie ist. Wenn du mal wirklich nachdenken würdest, nicht einfach nur so, wie kann Gott das zulassen, so eine Pauschalgeschichte raushauen, damit du bloß auf keine Diskussion dich einlassen musst und schon gar nicht selber nachdenken musst. Wenn du diese Frage genau ansiehst, dann wird dir klar, wie absurd diese Frage eigentlich ist. Es gibt kein Schaubild für diese Art von Dingen. Weil es noch niemand erlebt hat. Gut, wir haben die Geschichte, die Augenzeugen erlebt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass das Grab leer ist, dass er den Jüngern erschienen ist in einem Körper, der herrlich war, der durch Türen durchgehen konnte, der dann irgendwann verschwunden ist in den Himmel. Und dort sitzt er jetzt zur Rechten des Vaters, so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis. Und von dort wird er kommen, Paulus, gibt es wirklich kein Beispiel, überleg doch nochmal, gibt es überhaupt kein Beispiel, kannst du uns das irgendwie ein bisschen noch klarer machen, wie das ist? Okay, sagt er, also gut, also wenn ihr jetzt unbedingt ein Beispiel wollt, es gibt ein Beispiel, eine ähnliche Erfahrung machen wir allerdings bei der Gartenarbeit. Und viele von uns, wir freuen uns auf den Frühling, wir haben Ostereier versteckt, wie viele Blumen schon blühen, irgendwann drängt sie in den Garten heraus, sie ist die Gärtnerin in unserer Beziehung. Wir machen so eine Erfahrung bei der Gartenarbeit. Du pflanzt ein totes Samenkorn, tot in Anführungsstrichen, und schon bald blüht die Pflanze. Und es gibt keine visuelle, das ist Paulus, ja, es gibt keine visuelle Ähnlichkeit zwischen Samen und Pflanze. Auf der einen Seite Samen, auf der anderen Seite Pflanze. Das musst du schon wissen, dass das der Same ist von dieser Pflanze und das der Same ist von dieser Pflanze und das die Knolle ist von dieser Tulpe. Das musst du schon wissen. Und du könntest nie erraten, wie eine Tomate aussehen würde, wenn du nur einen Tomatensamen hättest, oder? Wenn du so einen Tomatensamen aus deiner Tomate nachher beim Griechen rauspulst und dir die anschaust, dann siehst du so eine weiße Kiste da, so ein kleines Ding, und niemals würdest du erraten, wenn du nur diese Information hättest, wie die Tomate aussieht, oder? Was wir in die Erde pflanzen und was daraus wächst, sieht überhaupt nicht gleich aus. Das sind Worte, die der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, um uns zu erklären, um ihnen zu erklären, wie das ist mit der Auferstehung. Der tote Körper, den wir in die Erde begraben, und der Auferstehungsleib, der aus ihm hervorgeht, werden sich drastisch unterscheiden. Müssen sich auch drastisch unterscheiden, weil in der Gegenwart Gottes kommen wir mit diesem Körper nicht zurecht. So wenig wie du mit diesem Körper auf dem Mond zurechtkämst. Sieht jeder ein, da brauchst du einen Mondanzug da drumherum, damit du es überlebst. Weil die Situation dort so ist, dass es du als Körpermensch nicht erträgst. Das schaffst du gar nicht. Du brauchst also definitiv eine komplett andere Ausrüstung, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, um in den Himmel zu kommen. Das funktioniert so mit diesem Körper hier nicht. Funktioniert das schon kaum, wenn du vom Flugzeugträger mit dem Düsenjet startest. Da wirst du ja fast schon ohnmächtig. Da ist der Körper auch schon fast nicht mehr dafür gemacht, diese Fliehkräfte, diese Geschwindigkeiten auszuhalten. Paulus sagt, wenn du jetzt vom Kreuz her denkst, siehst du die Sachen ganz anders. Hinter mir seht ihr ein Auferstehungskreuz, das hat eine Frau entwickelt, die inzwischen auch schon nicht mehr lebt, aber sie ist mit großer Hoffnung und Freude gestorben. Es ist ein Kreuz, in dem in der Mitte der Auferstandene ausgeschnitten ist. Und viele von uns bleiben an diesem Kreuz hängen. Aber das, wozu uns Gott einlädt, ist, dass wir durch das Kreuz hindurchschauen. Dass wir, wie man das in der Seefahrt macht, eine Kreuzpeilung vornehmen. Eine Kreuzpeilung dient dazu, dass du weißt, wo du stehst. Du guckst in die eine Richtung und siehst einen Gegenstand, ein Wegzeichen oder irgendwas, was man anpeilen kann und trägst es dir in die Karte ein und dann peilst du in die andere Richtung und siehst nochmal irgendeinen Baum oder ein Haus oder so und trägst es in die Karte rein. Und genau in der Mitte des Kreuzes, dort bist du. Kannst du genau wissen, wo du bist. Kreuzpeilung. Dazu lädt uns Paulus ein. Er sagt, du brauchst mal eine Kreuzpeilung. Du musst mal einfach mal durchs Kreuz hindurchschauen. Du kannst nicht auf das Samenkorn nur gucken. Du musst mal durchschauen. Und dann passiert genau Folgendes. Schau mir dir das an. Was ist das? Die Dolde einer Lotusblüte. Würdest du glauben, also diejenigen, die jetzt nicht botanisch bewandert sind, dass aus diesem komischen, grauen, braunen Dingsbums sowas rauskommt? Das ist das, was Paulus sagt. Leute, peilt mal durchs Kreuz durch und schaut mal weiter, was eigentlich die Verheißung ist. Die Verheißung ist nicht, an diesem Irdischen hängen zu bleiben, sondern die Verheißung ist, hindurchzugehen. Oder noch ein Beispiel hier. Einige von euch kennen das inzwischen. Mohndolde und Mohnblüte. Bumm. Aber kannst du glauben, also wenn du es nicht weißt, kannst du glauben, dass aus dem eben das hier wird. Oder noch eins hier, das ist jetzt, wenn ich mich recht erinnere, eine Magnolien-Dolde. Und tschang, kommt das daraus. Es ist im Grunde das, was Paulus sagt. Es gibt da mehr, als das du siehst. Und jetzt müssten wir im Grunde das für uns ausziehen und sagen, diese tolle Blüte, die Schönheit, die wir sehen um uns herum, die wird verwandelt in noch viel Schöneres. Also wenn diese Verwandlung von dieser Dolde zur Blüte schon so schön ist und Gott diese Welt so schön gemacht hat und alles so herrlich gemacht hat und wenn du das genießen kannst, geh raus in die Natur, genieße, schau dir die Menschen an, schau dir die Natur an, schau dir die Schöpfung an. Wenn das so schön ist und das verglichen wird aber mit dieser Dolde, wie viel schöner ist das, was Gott bewirken möchte durch die Macht der Auferstehung? Und am Kreuz, wenn wir dann beginnen, da durchzuschauen, wenn wir den Durchblick bekommen, wenn wir beginnen zu begreifen, dann beginnt eine Veränderung in unserem Leben. Wir beginnen im Einklang mit Jesus zu leben. Wir beginnen im Einklang mit dem Heiligen Geist zu leben. Wir beginnen auch schon in diesem Leben Schönes hervorzubringen. Der Heilige Geist bringt durch uns hervor, was wir selbst niemals hervorbringen können. Aber nur solange wir dem Wind nicht hinterherjagen, sondern uns vom Wind bewegen lassen. Weil der Wind weht, wo er will. Nicht wo du willst, wo er will. Und du musst dich von dem Wind bewegen lassen. Dann kannst du allerdings schon trefflich segeln. Dann kannst du auch mal was Schönes erleben. Dann kannst du richtig Fahrt aufnehmen. Und dann passiert Folgendes. Dann passiert Frucht in deinem Leben. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut. Wir haben gehört, der Sanftmütige wird das The Land erben. Güte, Treue, Demut, Selbstbeherrschung. Aber all das erfordert nicht Schwäche, sondern Kraft. Um es mit Paulus' Worten zu sagen, Auferstehungskraft. Liebevoll zu sein, ist nicht ein Zeichen der Schwäche. Geduldig zu sein, ist nicht ein Zeichen der Schwäche. Treu zu sein, ist nicht ein Zeichen der Schwäche. Sanftmütig zu sein, ist ein Zeichen der Stärke. Selbstbeherrscht zu sein, ist ein Zeichen der Stärke. Ist ein Zeichen der Kraft, die in dir ist. Und weil wir durch den Geist leben, sagt Paulus an die Galater, weil wir durch den Geist Leben haben, mögen wir unser Leben auch jeden Tag durch den Geist ordnen. Wir haben dieses Leben und jetzt sind wir aufgefordert, jeden Tag zu sagen, Herr, ich möchte mein Leben ordnen. Ich möchte dieses Verhalten ordnen. Ich möchte diese Beziehung ordnen. Ich möchte in dieser Situation so leben, wie du es vorgelebt hast. Ich möchte diese Stärke in meinem Leben haben. Ich möchte diese Kraft in meinem Leben haben. Ich möchte diese Veränderung in meinem Leben haben. Ich möchte nicht so leben, wie alle leben, sondern ich möchte leben, wie du lebst. Denn wenn wir nur Christen sind, dann machen wir keine Delle und keinen Unterschied. Dann sind wir einfach nur eine von diesen religiösen Vereinigungen, die genauso wie alle anderen unterwegs sind und ihre Ideen durchsetzen wollen. Kein Unterschied, überhaupt kein Unterschied. Halt religiös. Und dann sagt Paulus, wo bleiben da die Philosophen? Wo bleiben da die Tora-Lehrer? Wo bleiben all die Denker von heute? Ordnen. Wieso soll ich mein Leben ordnen? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt recht töricht aussehen lassen? Mal ganz ehrlich unter uns gesprochen, haben wir nicht eigentlich genug gesehen? Wenn du es mal an dich heranlässt, du Philosoph, du Denker, du Tora-Lehrer, hast du nicht eigentlich schon kapiert, dass der vorherrschende Weg nicht der Weg ist, der irgendwo hinführt? Oder um dir noch etwas näher zu treten, hast du nicht schon genug Beerdigungen besucht, um zu wissen, was wirklich zählt? Herr Pfarrer, wie viel hat der Herr Meier hinterlassen? Wissen Sie das? Sagt der Pfarrer, alles. Alles hat er hinterlassen. Wenn mir Angehörige über das Leben eines Verstorbenen etwas sagen, weißt du, was das, weil ich frage sie immer, was sind für Wesenszüge, was hat diesen Menschen ausgemacht, frage ich sie. Weißt du, was praktisch eigentlich immer genannt wird? Abgesehen davon, dass sowieso alle sehr gut sind, was natürlich dann dafür die Erklärung ist, dass die Welt in solchem schlechten Zustand ist, weil alle Guten sind schon gestorben. Aber das, was am meisten genannt wird, ist, er war hilfsbereit. Und es wird so oft gesagt, dass ich mir denke, ehrlich, ja, war der wirklich hilfsbereit? Ja, wirklich. Echt, stimmt das? Ja, es klingt gut, er war hilfsbereit. Jeder, der seine Hilfe brauchte, konnte auf seine Hilfe rechnen. Aber tatsächlich ist es so, und du kannst das nachvollziehen, wir feiern nicht die Millionen, die der auf dem Bankkonto hat, wenn jemand gestorben ist, sondern wir feiern seine Selbstlosigkeit. Wir feiern seine Liebe. Und wir bekommen die Klarheit, gerade dann dort an diesem Punkt, wir bekommen diese Klarheit, dass das Leben daran gemessen wird, wie viel du verschenkt hast. Daran wird dein Leben gemessen, wie viel du verschenkt hast. Nicht wie viel du hast. Möchtest du die Macht Gottes in deinem Leben erfahren? Vielleicht sagst du, ja, ich würde gerne diese Macht Gottes in meinem Leben erfahren. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte gerne diese Kraft mehr und mehr in meinem Leben erfahren. Dann ist es notwendig, dass du eine Kreuzpeilung vornimmst und dich in der nächsten Situation, in der du bist, fragst, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Oder ihr kennt diese Bewegung WWJD, es gibt so Armbänder davon, What would Jesus do? Auf Englisch natürlich, auf Englisch, manche ärgert das, aber deswegen habe ich es übersetzt, was würde Jesus tun? Noch viel besser ist, wenn du das hören kannst, was tut Jesus gerade, was tut er gerade? Und dann beginnt dein Leben richtig spannend zu werden, wenn du anfängst zu gucken, Jesus, was tust du gerade? Und es durch das Kreuz hindurch in dieser Auferstehungsperspektive siehst, hindurchschaust, nicht am Kreuz hängen bleibst, nicht, oh Herr Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, sondern Herr Jesus, danke, dass ich durch die Kraft der Auferstehung für dich leben kann. Was tut Jesus gerade? Was tut Jesus gerade? Das ist die Challenge von jemandem, der Jesus nachfolgt. Und da beginnt die Power in dein Leben hineinzukommen. Da beginnt es wahnsinnig überraschend zu werden, wahnsinnig spannend. Ich wünsche mir an Ostern, dass du, der du das hörst, dich vom Wind bewegen lässt. Und dass du nicht mehr dem Wind nachjagst. Und dafür brauchst du Stärke, Auferstehungskraft. Und darum darfst du den Herrn bitten. Wenn du ihm schon nachfolgst, sagst du, Herr, bitte gib mir diese Auferstehungskraft. Bitte lass diese Kraft, die in dir war, die dich von den Toten auferweckt hat, lass diese Kraft in mir wirksam werden. Wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, vielleicht hast du heute Lust darauf bekommen, vielleicht hast du dich auch erschrocken und sagst, um Gottes Willen, das wusste ich alles gar nicht. Dann denk nochmal drüber nach. Aber wenn du jetzt heute so richtig Lust bekommen hast und sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, dann triff eine Entscheidung in deinem Herzen. Du brauchst dazu nicht aufstehen, auch deine Hand nicht zu heben, weil es ist ja nicht das Handheben, was es bringt, sondern die Veränderung, die Entscheidung, die du in deinem Leben triffst. Die musst du selber treffen, das ist deine Verantwortung. Aber die kannst du jetzt auch treffen, während wir dieses letzte Lied singen. Lass uns aufstehen und mit dem letzten Lied antworten.